AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Payment and Banking AI in Finance. Das ist Episode 66. Und wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, und was wir mit euch ja immer sind, ist es Episode 67. Oder? 66 haben wir gestern früh aufgenommen, Sonntag früh, in aller Herrgottsfrühe. Es wurde gerade hell, weil wir 7:30 Uhr, na gut, ich bin um 6 aufgestanden, um mich entsprechend vorzubereiten. Aber auch wir haben es jetzt endlich mal geschafft, über das, was viele andere Podcaster regelmäßig berichten, dass es irgendeine technische Schwierigkeit oder Fehler gab. Und gestern Abend riefst du mich an und sagtest so, du, wir haben genau eine Tonspur, aber die andere ist nicht mit dabei. Von daher ist es ein Geister-Podcast und wir müssen nochmal aufnehmen. Das probieren wir heute schauen mal, dass wir uns nicht gegenseitig langweilen, sondern dass wir die guten Stories nochmal rausgraben. Ist ja noch fairerweise sogar über Nacht ein bisschen was passiert und versuchen euch ein paar frische Perspektiven, vor allem auf so die großen Themen OpenAI und Anthropic aus der letzten Woche zu bringen, aber auch auf ein paar Abseitsthemen. Es gibt ein bisschen was Bewegung in Europa, vor allem auch in Deutschland zum Thema KI. Und da wollen wir ein bisschen eintauchen. Mike, guten Morgen.
Ja,
ich sehe dich deutlich häufiger als meine Frau zurzeit. Hallo.
Ja, das ist doch was Schönes. Ja, wir hatten in der Tat ein kleines...
Perspektive.
Man kann nicht mal sagen technisches Problem, sondern oft sitzt ja das Problem vor dem Computer, in dem Fall auch. Ich hatte dem lieben Sascha nämlich einen Producer-Link geschickt. Und was ich dann lernen musste, Producer sind die Menschen, die zwar miteinander reden dürfen, aber die Tonspur wird nicht aufgezeichnet. Somit konnte ich gestern mich alleine bewundern, was irgendwie sehr eigenartig war, wenn ich das noch sagen darf, weil es hatte etwas, als ob ich irgendwie einen psychischen Schaden habe, weil ich mit jemandem spreche, der nicht im Raum ist. Es gab mal früher diesen Film, mein bester Freund Harvey, glaube ich, der hatte ja auch immer so einen virtuellen Menschen oder Figur, mit dem er gesprochen hat. Und so war das gestern.
Also es war ein Fight Club mit Edward Norton und Brad
Pitt. Ja, absolut. Besser noch. Ja, genau.
Ja. Die Frage ist nur, wer bist... Na gut, dann war ich Brad Pitt.
Ne, lassen wir das.
Das ist okay.
Genau. Ja. Ausgabe Nummer, was hast du gerade gesagt?
Ich habe schlaue Sachen gesagt gestern. Und deswegen, du musst die alle wiederholen. Ich dachte, ich habe gestern danach zu Jesse gesagt, als der Podcast vorbei ist und wir Frühstück gegessen haben, Mensch, Mike war in Hochform, der hat echt smarte Sachen gesagt.
Ah, oh, der Druck.
Die musst du
okay, fangen wir mal an.
Jetzt, Junge.
Fangen wir an mit dem gleichen Clickbait wie gestern.
Auf geht's.
Auf geht's. ChatGPT ist tot, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja.
Schon wieder.
Ich hoffe, ihr erschreckt euch schon wieder. Gestern haben wir schon mal gesagt, nein. ChatGPT ist tot, hört sich spektakulär an, aber in der Tat ist ein bisschen was passiert. Nämlich vor wenigen Tagen hat OpenAI eine kleine Rolle rückwärts oder vorwärts oder in beide Richtungen gewagt, indem sie nämlich den klassischen Chat, wie wir ihn liebgewonnen haben, verbannt haben. Das heißt, wer ein Software-Update gemacht hat, ChatGPT geupdatet hat, der wird zwei Dinge festgestellt haben. Zumindest habe ich es auf meinem System fest. Es gibt noch so eine alte App, die heißt ChatGPT Classic. Da findet man auch noch so das alte Look and Feel wieder, aber nach der Aktualisierung gibt es halt eben eine neue App. Da ist alles anders. Was ist also neu und was ist anders? Also im Grunde macht OpenAI das, was Anthropic mit Claude vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls eingeführt hat, All-In in Richtung Agent. Es gibt also im Prinzip zwei Modi. Jetzt in der Desktop-Variante, kann sagen, der Super-App namens ChatGPT und der eine heißt ChatGPT Work und der andere heißt ChatGPT Codex. Und hinter Work verbirgt sich im Grunde das, was wir auch von Claude her kennen, also im Kern ein Agent. Und es ist eben nicht nur ein bisschen aufgebohrt, was in vorangegangenen Versionen auch schon irgendwie da war. Es gab schon vorher GPTs, es gab schon Plugins, sondern ChatGPT oder OpenAI hat es, man kann schon fast sagen, dramatisch aufgebohrt. Was ist also passiert? Also ChatGPT Work als Agent, ich kann es anreichern mit sogenannten Plugins. Wie gesagt, die gab es vorher schon, gab es aber nicht so viele und auch nicht in den Möglichkeiten. Ich kann also beispielsweise Plugins von Adobe aktivieren, von Canva, natürlich das ganze Google-Universum aktivieren, Google Spreadsheets, Google Presentations etc. pp. Und das ist halb neu, zumindest in der Ausbaustufe. Neu hat auch mit den neuen Modellen zu tun, da kommt Sascha gleich auch nochmal zu. Man kann Workflows definieren. Man kann also nicht mehr nur sagen, mach mir mal irgendwie ein Bild, sondern man kann beispielsweise sagen, mach mir mal eine Online-Research zu einem bestimmten Thema, pack mir das Ganze in eine vernünftige Tabelle und die Tabelle tust du direkt als an die E-Mail an Sascha und formuliere die entsprechend aus. Und dann bekommt man wenige Minuten, je nachdem wie umfangreich das ganze Thema ist oder der Auftrag ist, bekommt man wenige Minuten später im Prinzip den kompletten Workflow umgesetzt. Das ist also das eine. Es ist, wie gesagt, ganz wichtig, weil es jetzt alles in einer Oberfläche stattfindet. Und das zweite ist, das kennen wir aus der singulären App namens Codex. Das ist ja im Prinzip die Vibe-Coding-App. Man muss ja immer ein bisschen die Lanze brechen für das Thema Vibe-Coding. Es ist eine Programmier-App, wo ich halt über natürliche Sprache Software, RAM-Code, Webseiten etc. pp. Entwickeln kann. Und das ist eben zweiter Teil. Das heißt, es sind nicht mehr zwei getrennte Lösungen, sondern es findet alles in einer einzigen App statt. So, und jetzt der letzte Satz. Warum habe ich gesagt, ChatGPT ist tot? Weil der Chat tatsächlich, also der normale Chat, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Man kann ihn immer noch aufrufen. Es gibt so eine kleine Funktion, das heißt Chat. Da kann man dann ganz normal chatten, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Aber es ist dann auch tatsächlich so ein kleines, süßes Chatfensterchen. Ja, das ist dann so da. Und die Menschen, die das jetzt zum ersten Mal nutzen da draußen, müssen sich ein bisschen umgewöhnen. Es kann auch gut sein, dass OpenAI das nochmal ein bisschen anders aufbaut, weil dadurch fallen zumindest im Schnellzugriff sowas weg wie die historischen Chats. Chats, die man in der Vergangenheit geführt hat. Die sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Auch die GPTs, also das waren so diese kleinen Mini-Workflows, die man sich hat bauen können. Ich bin oder gestehe ein, ich habe sie noch nicht so richtig wiedergefunden. Sie sind noch da in der Web-Oberfläche, aber ein bisschen versteckt. Genau, das ist passiert, lieber Sascha. Die hat sich dramatisch geändert und du hast gestern aber nicht weniger schlaue Sachen gesagt, nach meinem langen Redeschwall.
Also genau so ist es mit der Einordnung. Und das ist super relevant, weil OpenAI damit wirklich einen sehr wichtigen und auch guten und notwendigen Schritt vollzieht. Ich habe gestern auch erzählt, ich nutze das schon seit 2,5 Wochen, weil wir als Entwicklungspartner von OpenAI quasi so ein bisschen früher sowohl an die Modelle als auch an die Anpassungen kommen. Das heißt, ich bin da schon so ein bisschen tiefer drin und ich habe vorher beides benutzt, ChatGPT in der Web-Variante und dann auch Codex in der App-Variante. Und das war manchmal schon wieder wirklich so ein bisschen nervig, wenn du unterschiedlichste Workflows übertragen wolltest. Ich zum Beispiel bin ein Heavy GPT User, das heißt, ich habe ganz viele GPTs mir auch gepinnt und für unterschiedlichste Aufgaben. Das war schon vor 1,5 Jahren quasi diese Einführung in agentisches Arbeiten. Seitdem entwickle ich die auch weiter und arbeite mit denen sehr gerne. Ich habe auch eine ausgeprägte Library, ich habe unterschiedliche Projects, ne, dieses eine Buchprojekt oder unterschiedliche Projekte, die sind dort alle gebündelt und die finde ich jetzt nicht wieder und das macht mich wahnsinnig. Ne? Und jetzt reden sie mich nicht ganz so doll in Rage wie gestern, aber es ist, und ich habe danach nochmal gecheckt gestern, ob ich es einfach nur zu doof bin, aber ich habe es nicht gefunden. Das heißt,
ich habe
diese ganze Chat-Historie, die ist zwar da, aber wie du sagst, als so ein komischer, hässlicher Overlay quasi in GPT Work. Ich kann es nicht ändern. Ich hoffe sehr, dass Nick Turley von OpenAI unseren Hilfeschrei hört und das Ganze wieder links in die Suchleiste reinbringt, damit man so ein bisschen Historie drin hat. Man macht das nicht so oft und zur Not geht der, also dadurch, dass es eh alles memorized ist, kannst du auch einfach einen neuen Chat beginnen oder ein neues Task oder Projekt in GPT Work. Trotzdem ist es eine Veränderung, wofür wir wahrscheinlich als alte weiße Männer nicht mehr in der Lage sind. Und trotzdem muss man sagen, es fühlt sich jetzt schon nach so ein paar Tagen Arbeit damit echt nativ an, weil GPT Work kann quasi über Apps und Dateien hinweg arbeiten und dann auch eigenständig Ergebnisse wie Präsentationen, Excel oder Word-Dokumente erstellen, was vorher immer so ein bisschen knifflig mit sehr viel Copy-Paste war. Ne, dafür nutzt ihr das neue Produkt, ist auf GPT 5.6 und Codex-Technologie gleichzeitig halt aufgebaut. Das heißt, GPT 5.6 als neues Modell ist die Basis. Wir reden auch gleich nochmal drüber, weil es ist nämlich jetzt veröffentlicht. Hatte Mike letzte Mal schon die großen Modellvarianten aufgeführt. Jetzt sind die tatsächlich da und für jedermann auch hier oder jede Frau nutzbar. Und was du gesagt hast, das ist eigentlich so das spannendste Thema. Es ist dieses neue Plugin-Verzeichnis, was sie haben. Ne? Ich habe da meinen Google Drive, SharePoint, Teams, meine Outlook und alle meine 360-Welt der DKW verknüpft. Ich habe aber auch GitHub mit dabei, ich habe Canva angebunden, wir haben Salesforce mit dabei. Und dadurch hast du so eine Orchestrierungsebene, wo du auf alle Themen zugreifen kannst, nicht nur auf dein Company-Wissen und auf das Web gegroundete, so nennt sich das Internetwissen gleichzeitig, sondern du kannst auf alle Arten von Applikationen und auf deine Dokumente zugreifen und du kannst das Ding echt ins Agentische hineinbringen. Ja? Und das finde ich sehr spannend, dass du nicht nur Frage-Antwort-mäßig arbeitest, sondern du kannst wirklich Wissensarbeit delegieren. Und auch andere Nutzer beschreiben dieses gewünschte Ergebnis, ne? Das heißt, die KI übernimmt sowohl die Recherche, die Koordination und dann auch die Erstellung und kann das aber immer mit einem neuen Agenten über mehrere Systeme hinwegbauen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir beide uns seit anderthalb Jahren halt fleißig wünschen beim Weihnachtsmann. GPT oder grundsätzlich AI entwickelt sich damit zunehmend zu einer produktiven Arbeitsplattform, weg vom klassischen Chatbot und vor allem für Unternehmen natürlich hin zu diesem Assistant, also diesem, ich will nicht sagen Kollegen, weil da kommen wir nachher nochmal drauf, aber zu diesem Co-Pilot, der uns einfach hilft, Anwendung und Governance gleichzeitig zu steuern und dass wir einfach Effizienz kriegen. Echt cool.
Ja, und damit einhergehend, weil wir gerade so schön beim Sterben sind, nicht nur das hat sich dramatisch verändert, sondern es gab noch eine, wie ich finde, fast schon nicht beeindruckend, sondern überraschendere Wendung, nämlich OpenAI hat ChatGPT Atlas eingestellt. Für diejenigen da draußen, die nicht mehr genau wissen, wer Atlas ist, das ist, glaube ich, der griechische Gott, der diesen großen Globus auf dem Rücken trägt, aber eben halt auch der Name eines Webbrowsers, nämlich der Webbrowser auf Chromium-Basis von OpenAI, der ziemlich genau vor einem Jahr gelauncht wurde als Antwort wiederum auf Komet. Komet, der Browser von Perplexity, den Sascha und ich lange Zeit genutzt haben. Sascha ist etwas früher wieder zurück umgestiegen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um wieder auf die Standardbrowser umzusteigen. Genau, und OpenAI hat das eingestellt. Ein bisschen mit Ankündigung tatsächlich, weil Sam Altman vor wenigen Wochen, vielleicht wenigen Monaten, ein weiteres Projekt eingestellt hat, nämlich Sora. Das war ja dieses Social Media Tool, wo man sehr gute Videos mit erstellen konnte. Das ging ja für eine Zeit auch ziemlich durch die Decke, hat man eingestellt. So ein bisschen der Gedanke dahinter, Dinge schnell auszuprobieren und davon damit zu lernen auch. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber halt eben auch einzustellen, wenn man feststellt, dass man eben nicht Markt so erreichen kann, wie man sich das vorgestellt hat. Und mit Atlas dann den gleichen Weg. Eingestellt wird Atlas zum 9. August, also es gibt noch ein bisschen Zeit. Der Wechsel wird jetzt nicht so schwer fallen, um wieder zu seinen alten Browsern zurückzukommen, zu gehen, aber OpenAI stellt Atlas ein. Was aber neu ist, also so ganz weg vom Browser gehen sie nicht. Was sie eingeführt haben, jetzt wiederum in die neue Desktop-Oberfläche, ist nämlich ein serverbasierter Browser. Das ist für Codex, also für das Programmieren, aber auch für Work wichtig, weil man jetzt innerhalb der Oberfläche, zum Beispiel bei Codex, schau dir mal die Webseite an und bau die nach. Man soll ja nicht kopieren, ja. Lieber schlecht oder lieber gut kopiert als schlecht selbst gebaut geht oder auch Sachen zu testen. Dafür ist es natürlich dann super, beispielsweise Single Sign-On, solche Geschichten, ob die gut funktionieren. Dafür gibt es einen internen serverbasierten Browser, der läuft also dann nicht auf dem Client, sondern halt bei OpenAI auf dem Server. Es wird aber auch da keine externe App mehr gestartet. Das war in der Vergangenheit immer ein bisschen anders. Das ist halt, das hat man eben auch geändert. Atlas, aber als eigenständiger Browser, ja, das war's. Ja, ich muss sagen, ich habe nicht so vermisst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn zwei, dreimal genutzt, ich bin nicht warm geworden.
Ich meine, wir haben damals irgendwie, als wir Atlas und Komet von Perplexity genutzt haben, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, relativ schnell irgendwie den Tod aller anderen Browser prognostiziert.
Oh ja.
Könnte man sagen, wir lagen sozusagen maximal.
Halb richtig.
Also ja, und damit verabschiedet OpenAI sich, also das ist so das, was die Pressemitteilung schreiben, ne? Irgendwie aus dem Browser War mit Chrome, Komet und Dia. Fairerweise ist, wie du sagst, ne? Also die meisten Browser-Funktionen werden jetzt Teil einfach von dieser ChatGPT Desktop-App und es gibt immer noch die Chrome-Erweiterung auch. Also man kann es quasi in Chrome genauso nutzen, wenn man möchte. Ich glaube, was wichtig ist, die Desktop-App wird einfach mehr zur Arbeitsplattform. Ja, diese ganzen neuen Funktionen, über die wir eben ja auch gesprochen haben, man sieht es wird browserartiger. Es wird so ein Multitab-Browsing, die haben einen Passwortmanager, du kannst darüber Downloads machen, du kannst Enterprise Single Sign-Ons bauen, du hast also wirklich einen eigenen Cloud-Browser, wenn du so willst. Und Es passt total in die Strategie, die Sam Altman und Co. verfolgen, weil sie halt sagen, sie wollen eine Plattformstrategie und keine Produktstrategie mehr. Das heißt, anstatt einen eigenen Browser zu etablieren, langfristig zu maintainen und Co., integriert OpenAI jetzt agentische Fähigkeiten direkt in ChatGPT beziehungsweise in Work. Und das Ziel ist einfach diese eine zentrale Arbeitsoberfläche für alles, was Wissensarbeit ist, Recherche, Coding und Automatisierung. Und ich glaube, dieser Wettbewerb verlagert sich nicht nur bei OpenAI, sondern auch bei anderen einfach weg vom Browser hin zu dieser einen Plattform, worüber du quasi alles, also alle Workflows, alle Anwendungen, die du sonst in deiner Organisation nutzt, einmal orchestrieren kannst.
Genau. Dazu zu Atlas und der Erweiterung. Genau, du hast gerade gesagt, es gibt eine Chrome-Erweiterung. Die wird übrigens auch sukzessive ausgebaut. Aktuell ist sie noch nicht so gut wie die von Anthropic und Claude. Es ist eher eine Suche in Chrome. Aber das hat OpenAI ja auch angekündigt, dass man da sehr viel mehr machen möchte. Kommen wir vielleicht Flotti Carotti zu den neuen Modellen. Da haben wir im letzten Podcast schon ein bisschen was zu erzählt. Ja, was ist neu? 3 neue Modelle. Letztes Mal war es noch so ein bisschen die Ankündigung, 3 neue Sprachmodelle. Einmal mit den, erstmal das Klassische, wieder irgendeine Nummer, GPT 5.6. Aber jetzt mit den wohlklingenden Namen Sol für die Sonne, Terra für die Erde und natürlich Luna für den Mond. Und ja, 3 unterschiedliche Sprachmodelle mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir haben im letzten Podcast relativ viel zu erzählt. Hört nochmal rein. Im Großen und Ganzen höher, schneller, weiter. Also was man schon sagen kann, ist auch hier, also seid uns nicht böse, wir schauen uns die Modelle natürlich immer an, aber in unserem Daily, wie es dir geht, Sascha, ich rede jetzt ein bisschen für uns beide, also mir fallen die Unterschiede eher dann auf, wenn ich feststelle, dass beispielsweise der Agent oder der Chat nicht mehr ganz so people-pleasing ist, also eher im Umgang mit mir. Die Informationen, die kommen oder wenn man die Aufgaben, die man gibt, in meinem Arbeitsleben, muss ich sagen, sehe ich immer weniger die Verbesserung. Hat aber, wie gesagt, damit zu tun, dass ich vielleicht auch recht einfach unterwegs bin.
Ja, ich schaue mir schon regelmäßig diese Benchmarks an, aber man muss halt sagen, du hast halt immer einen Schlagabtausch und immer mittlerweile nur noch im Promille-Bereich in den Benchmarks. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass diese neue Modellfamilie 5.6 mal mindestens aufgeschlossen hat zu Fable und Mythos aus der Anthropic-Welt. Und ich glaube, die beiden, wenn wir es jetzt mal als westliche Modellanbieter bezeichnen, dann haben die absolut die Nase vorn und kann man sagen, das sind die neuen Frontier-Modelle. Alle anderen halt gerade einfach nicht. Und es ist dann schon so, also man merkt den Unterschied dann im täglichen Doing, wenn du sagst, eine Deep-Research-Anfrage im Pro-Modell beispielsweise dauert halt nur noch die Hälfte der Zeit. Oder dass das Instant-Modell, was halt immer die Antwort instantan ausspuckt, mittlerweile auch relativ komplex dir erklären kann oder dann tatsächlich auch gleichzeitig recherchieren kann, gleichzeitig eine Präsentation baut, gleichzeitig halt irgendwie das Excel-File pflegt. Das ging mit den Varianten davor nicht. Das ist ein bisschen nerdig natürlich. Das heißt, ich sag mal, für Average Joe hat sich in den letzten 6 Monaten nicht so turbo viel verändert. Muss man auch ganz ehrlich sein. Und auch, also wenn man jetzt selbst in ChatGPT noch ist, nicht in Work, dann gibt's jetzt auch schon wieder in dieser Möglichkeit, wo man das eigene Modell aussucht, so viele unterschiedliche Varianten. Das ist ja eigentlich genau das, was OpenAI mal nicht mehr wollte. Aber du hast jetzt alleine, ich sehe 7 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in GPT 5.5. Wenn ich auf 5.4 wechsle, gibt's nochmal 3. Auf 5.3 gibt's nochmal 7. Und auf 5.6 gibt's nochmal 8. Also, man könnte sehr viel feintunen. Das ist totaler Bullshit, ne? Also da auch dann mal der Aufruf, also sowohl halt auch, also aus der Variante, spart eure Token, wenn ihr sie privat bezahlt. Gerne aber auch für das Unternehmen, indem ihr einfach 99% bitte mit Instant macht. Also wirklich mit der einfachsten Variante. Das kann alles abbilden. Es sei denn, es wird mal wirklich knifflig. Dann kann man eins hochgehen. Aber jedes Kochrezept mit Pro rechnen zu lassen, was 1,5 Stunden dauert, lässt die Server heiß laufen und bringt dir exakt gar nichts.
Genau. Eine Mini, mir eben aufgefallen ist, es gibt noch eine Neuerung mit der Einführung jetzt der Desktop-App der neuen, die während ChatGPT knapp 200 MB groß ist, ist jetzt die neue Desktop-App 4 Gigabyte groß. Ist ein bisschen größer geworden, aber gut. Speicher ist ja heute kein so großes Thema mehr. Ansonsten den Ratschlag von von Sascha natürlich befolgen. Auch hier, es gibt momentan eine Aktion von OpenAI. Man kann das Nutzungslimit, ich glaube bis Ende April, zweimal kostenlos zurücksetzen, um einfach die neuen Modelle ein bisschen ausführlicher auszuprobieren. Aber auch hier gilt, die einfachen Anfragen vielleicht nicht unbedingt die großen Modelle nutzen. Weil die Token sind wirklich schnell weg. Das haben wir für euch getestet. Es gab noch was, also wie gesagt, OpenAI hat letzte Woche richtig, richtig rausgehauen. Und mein Lieblingsfeature, mein Lieblingsfeature, weil es auch für mich den größten Aha-Effekt hat, ist GPT Live. Ja, also nicht Live ist Live von Opus, ja, danke mir später für diesen Ohrwurm. Nein, GPT Live ist im Grunde das, was wir heute schon kennen, nämlich die Möglichkeit, mit unserem ChatGPT zu sprechen. Und mit sprechen meinen wir natürlich Voice. Was sie aber gemacht haben, was sie jetzt eingeführt haben, ist der sogenannte Full-Duplex-Modus. Während wir in der Vergangenheit ja immer so ein bisschen, das war wie mit einem Walkie-Talkie zu sprechen. Also ich stelle eine Frage, bekomme auch eine Antwort. Die Antwort hört sich auch sehr natürlich an. Ist es jetzt so, dass der Full-Duplex-Modus im Prinzip zweierlei Dinge tut? Also, oder erstmal technisch eine Sache tut, nämlich zuhören und sprechen gleichzeitig. Das wiederum führt dazu, dass ChatGPT einem, während man spricht, bekommt man, Aussprachrückmeldungen. Also man unterhält sich, Sascha und ich reden und Sascha sagt zwischendurch, ja, stimmt oder ja, genau. Solche Sachen passieren jetzt auch. Das macht das Gespräch sehr viel natürlicher und führt dazu, als ich das erste Mal getestet habe, innerhalb kürzester Zeit vergessen habe, dass ich hier gerade mit einer künstlichen Intelligenz spreche, weil das Gespräch wirklich eine neue Qualität erreicht hat. Es ist sehr viel natürlicher, die Response ist sehr viel natürlicher und auch die Antworten, die man dann bekommt, sind nicht mehr so abgehakt. Früher war es ja so, man hat geredet und ChatGPT dachte schon, man ist fertig mit dem Reden und hat angefangen zu antworten und dann hat man irgendwie unterbrochen und dann hat man irgendwie eine neue Antwort bekommen. Das war irgendwie voll nervig und unnatürlich. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also man kann quatschen, ja, und was ebenfalls mit eingeführt wurde, und das finde ich super faszinierend, je nachdem, wie man in das Gespräch reingeht. Also wenn man, ne, man wird gefragt, wie geht's? Und wenn man dann sagt, oh, geht so, scheiß Tag heute, dann bekommt man als Response, ja, Mike, stimmt bei mir auch. Also man ist so direkt, also fühle mich misanthrop, man hat direkt auf der anderen Seite auch so jemanden, der schlechte Laune hat. Ja, das ist super.
Oh boy.
Ja, nicht so wie mit dir. Ja, das ist ja furchtbar mit einer guten Laune. Ja, also das ist GPT Live. Und das haben sie ausgerollt. Kann jeder und jede da draußen testen. Schaut's euch an. Krasses Ding.
Genau, also es ist halt eine echte Echtzeitunterhaltung. Ja, und wir beide sind ja so heavy Sprachuser. Der eine ein bisschen trauriger, der andere ein bisschen überhitzter. Ich glaube, die Balance wäre sehr gesund aus uns beiden. Aber es ist.
Willst du mehr traurig sein? Ich helfe dir gerne.
Manchmal würde es helfen. Also, ich glaube tatsächlich diese wichtigsten Neuerungen und die müsst ihr ausprobieren, weil das, also es wurde in der Presse sehr gefeiert, es wurde gleichzeitig aber auch ein bisschen zerrissen. Aber diese Full-Duplex-Architektur, die Mike erklärt hat, ist quasi dieses gleichzeitige Zuhören und Sprechen. Du siehst einfach keine, also das Ding prozessiert wie ein Gehirn neurologisch beides gleichzeitig. Und das kann man sehr gut und sehr eindrucksvoll in diesem Video, was wir auch verlinken, sehen, ganze Presseshow reintun. Aber dieses Video, ich glaube, ist 3 Minuten, was ChatGPT Voice quasi auszeigen soll. Und das ist super schlau gemacht. Es zeigt nämlich nicht so average Silicon Valley Tech Bro, sondern es zeigt drei ältere Damen, die unterschiedlichste Themen wie Kochrezepte gleichzeitig, wie ist denn eigentlich das Wetter, oh, ich muss gleich zum Bus, ist die Bushaltestelle vielleicht ein bisschen crowded und mach mir noch eine Erinnerung, ich muss meinem Enkel dies und das schenken oder sowas. Und die machen das in einer köstlichen Art und Weise. Natürlich sind das professionelle Schauspielerinnen, aber es ist richtig, richtig gut gemacht, wie die einzeln, aber auch miteinander dann interagieren. Schaut euch das an und da sieht man, wie dieses Duplex wirklich funktioniert. Das heißt, du hast natürliche Gespräche mit diesen kurzen Bestätigungen, Unterbrechungen und auch Denkpausen, aber der Gesprächsfluss wird nicht verloren gehen. Der bleibt erhalten, auch wenn du eine komplette, also wenn du einfach eine Unterbrechung machst und Umgebungsgeräusch ist, du hast einen sehr überflüssigen Dialog. Und das ist natürlich total geil für komplexe Aufgaben, wenn du auch eine Websuche mit dabei hast, wenn du ein tiefes Reasoning dabei hast, weil im Hintergrund läuft halt irgendwie auch 5.6. Und die Unterhaltung läuft nahtlos weiter. Das heißt, während du halt irgendwie fragst, kannst du mir mal irgendwie sagen, wie das Wetter ist und durch meine E-Mails gehen. Gleichzeitig würde ich gerne, wenn ich schaue gerade auf mein Handy, mir meine neuen Aktienkurse irgendwie einzeigen lassen und wie war eigentlich das Halbfinale gestern beim Fußball. Dann wird das alles nacheinander abgehandelt. Wahrscheinlich werden im Hintergrund Mini-Agenten gebaut, die dir das richtig perfekt geradeaus ausspielen. Und das läuft so gut, so smooth, dass du auf gar keinen Fall auf diesen alten Advanced Voice Mode, den es ja so seit einem Jahr oder sowas gibt bei GPT, zurückfallen willst. Und das macht eine Unterhaltung so angenehm, finde ich, dass es nicht nur Echtzeit ist, sondern sich auch also wirklich besser anfühlt und auch in Geschwindigkeit. Also es ist mega. Probiert's aus. Ich glaube, es ist weltweit ausgerollt. Plus ja. Crow haben's genau. Schon. Plus Free-Nutzer dürfen, glaube ich, nur dieses Live-Mini-Modell nutzen, ja, genau. Was auch ja. Völlig ausreicht, glaube ich. Ja. Aber dieses parallele Zuhören, Denken, Recherchieren und dann auch Handeln ist der nächste Schritt, das sage ich euch.
Genau, und das vielleicht in dem Kontext nochmal so ein bisschen, weil wir auch immer die Brücke schlagen müssen, was heißt denn das für unsere Branche oder was heißt das für ehrlicherweise für alle Branchen? Hm. Und das nochmal mit aller Deutlichkeit zu sagen, OpenAI setzt hier einen gewissen Standard, also den Goldstandard, die Messlatte, nennt es wie ihr wollt. Und wenn ich in Zukunft in irgendeiner Hotline einen Assistenten habe, den man anschreien muss, ja, weil er einen wieder mal nicht versteht, und Nicole kommt regelmäßig hier rein, ja, und fragt, ob ich eigentlich sie noch alle habe, weil ich wieder mal mit dem DHL, ich weiß nicht, sie nennen es selber KI-Assistent, es hat nichts von KI, wirklich, sorry DHL, es hat nichts von KI. Aber das ist halt etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Wenn wir eigene Lösungen bauen, im Banking, im Versicherungskontext, egal wo, Menschen gewöhnen sich gerade daran, wie Dinge funktionieren. Und wenn man dann mit einer schlechteren Lösung um die Ecke kommt, dann ist die Frustration ungleich größer. Und ich glaube, das vergessen wir immer, auch wenn wir über beispielsweise wir im Bankenumfeld über Chatbot-Integration oder KI-Integration für Endkundinnen und Endkunden diskutieren und nachdenken. Es gibt da einen Goldstandard und an dem muss man sich orientieren. Und alles, was schlechter ist, kann dazu führen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden frustrieren. Und das ist sehr Ähnliches, sehe ich halt eben beim Thema Sprache genauso.
Für das nächste Thema drücken Sie die 2.
Oh Gott.
Genau, das ist das, also was der liebe Mike meint, sind sich IVR. Das ist auf.
Gibt es ein Wort dafür? IVR?
Ja,
echt?
Na klar, das ist ein Sprachdialogsystem.
Du bist damit so schlau. Damit haben wir die
letzten Jahre verbracht. IVR heißt Interactive Voice Response. Das ist eine Uralt-Technologie, die Anrufer quasi automatisiert per Sprachausgabe durch Menüs leitet. Du kannst jedes Menü für jedes Thema halt irgendwie angeben und dann hast du so einen Sprachleitbaum. Und dann kannst du mit deiner Telefontastatur, das nennt sich dann DTMF, oder durch gesprochene Sprache, wie drücken sie nicht die 2, sondern sagt 2, kannst du quasi ohne menschliches Eingreifen direkt in die passende Abteilung weitergeleitet werden. Und das war
was früher Quatsch ist, du kommst geil. Immer bei den gleichen Leuten raus, ja.
Das kommt
ja
auch immer falsch raus. Und auch ja, muss auch alles immer wieder neu erzählen, weil natürlich nichts funktioniert. Es gibt so die nächste Variante, diese modernen IVR-Systeme nutzen mittlerweile dann doch gute Sprachsteuerungen wie Natural Language Processing, also NLP. Aber man muss immer noch sagen, das ist halt Schrott gegen das, was du gerade beschrieben hast. Das, also GPT Live wird zum Beispiel im Customer Service von BBVA Spanien und auch Amerika bereits getestet und die wollen das jetzt demnächst ausrollen als zunächst einmal Ergänzung zu ihren Agents und tatsächlich irgendwann zu einem hundertprozentigen Ersatz von allen Telefon-Agents, weil sie halt auch sagen, dass es ist ein System, das ist mittlerweile einfach so hochwertig, qualitativ besser als jeder Mensch, dass sie sagen, dadurch schließt du menschliche Fehlerkomponenten halt noch deutlich aus. Wie das dann im Second- und Third-Level-Support ist, wenn es mal wirklich knifflig, brenzlig, keine Ahnung, eskalativ wird, weiß ich noch nicht. Aber ich kann sagen, das ist auch für OpenAI etwas, wo die sagen, das wollen die zu und später wahrscheinlich auch zu Gold machen. IVR, kannst du
ja nachvollziehbar. Ja, wieder was gelernt. Ich habe heute mehr gelernt als gestern. So, weiter. Du, jetzt bist du dran.
Mal gucken, ob wir aufzeichnen heute. Wir gehen jetzt mal auf die andere Straßenseite im Silicon Valley, also in San Francisco, zu
Anthropic. Sitzen die wirklich gegenüber?
Nein, nicht ganz. Also es ist mit dem Uber schon irgendwie Viertelstunde Fahrt.
Okay.
Nicht so schlimm. Die machen auch den nächsten Schritt. Und ich finde, dieser Schritt zeigt einmal mehr auch, wohin aus der Sicht von Anthropic sich AI gerade entwickelt. Die haben ja letzte Woche Claude Sonnet 5 veröffentlicht. Dadurch werden die Exportbeschränkungen für die leistungsfähigeren Modelle Fable 5 und Mythos von der US-Regierung auch aufgehoben. Ich würde sagen, den Exkurs machen wir jetzt hier nicht nochmal. Wer das nachhören möchte, würde ich sagen, da empfehlen wir euch warmen Herzens die letzten 3 Folgen, wo wir sehr viel über Trump, Hexeth und Co. gesprochen haben, was sowohl im Pentagon, in der NSA, aber auch in der Regierung grundsätzlich passiert und warum Fable und auch Mythos gebannt wurden. Das ist alles aufgehoben und jetzt ist die spannendste Neuerung, dass Sonnet quasi ein paar neue Benchmarks gewonnen hat. Die sind richtig gut. Ich habe mir mal so ein bisschen dahinter angeschaut und ich glaube, das ist das, was ich eben auch gerade zu GPT 5.6 gesagt habe. Was wir gerade beobachten, ist, dass diese beiden großen Frontiermodelle quasi von reinen Chatbots zu echten digitalen, vollwertigen FTI oder Mitarbeitern werden. Ja, das heißt, Anthropic selbst spricht eher von einer deutlich verbesserten agentischen Arbeitsweise, aber dieses neue Modell Sonnet kann jetzt wirklich komplett selbstständig Aufgaben planen, auf jeglichen Browser zugreifen, alle Werkzeuge, alle Anwendungen, alle Systeme miteinander kombinieren und selbstständig dann auch nochmal Fact-Checks und so Checks and Balances auf die Ergebnisse prüfen. Und genau das ist der eigentliche Sprung. Ich glaube, wir verlassen mehr und mehr jetzt diese Welt der Frage- und Antwortsysteme und bewegen uns mit sehr großer Geschwindigkeit Richtung Systeme, die das ganze Aufgabenspektrum wirklich abbilden und alle Aufgaben selbstständig übernehmen. Ja, Anthropic selbst sagt, dass Sonnet 5 bei agentischen Aufgaben sogar das deutlich größere Spitzenmodell Opus übertrifft. Ja. Das ist also auch wirklich ein starkes Modell, auch wenn es sehr schnell ist, weil es sehr wenig Tokenverbrauch hat. Und ich finde auch, das zeigt so diesen Trend, den wir sowohl bei Anthropic OpenAI sehen, aber halt natürlich auch bei den einzelnen großen chinesischen und indischen Playern, automatisch das größte Modell gewinnt, sondern das Modell, was am besten wirklich agentisch handeln kann. Das ist ja für uns als Unternehmen natürlich die viel wichtigere Entwicklung als nochmal irgendwie 1 Prozentpunkt mehr in irgendwelchen dusseligen Benchmarks, weil am Ende zahlst du als Unternehmen deinen Angestellten ja nicht für die Intelligenz, sondern du zahlst für erledigte Arbeit, ja, also Performance. Und genau deshalb glaube ich, dass Agentic AI jetzt auch innerhalb der nächsten Monate der weiterhin größte Innovationsschritt wird, weil sie nicht bessere Antworten liefern, sondern weil sie die bessere Ausführung liefern. Ne? Also bis vor einem Monat haben wir immer darüber diskutiert, wie kannst du Sachen vorbereiten in der Recherche, in der Abbildung. Und jetzt geht es aber tatsächlich darum, wie kannst du es fertig machen. Ne? Du hattest gestern, kannst du auch gleich nochmal erzählen, so ein bisschen dieses Beispiel, eine Vorstandsvorlage für eine Vorstandssitzung, für eine Geschäftsführersitzung, was auch immer, irgendwas, irgendeine große, wichtige Gremiensitzung, wo du anfängst, was zu recherchieren und dann so nach und nach dich über und Co. sauber auch in Sparring für eine große Entscheidungsvorlage bringen musst. So, und das ist, ich glaube, das Thema Ausführung und Endresultat ist einfach der treibende Anker hier an der Stelle.
Genau, und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ein bisschen Chance. Wir sehen natürlich in Deutschland oder in Europa im Speziellen, dass wir bei dem ganzen Thema KI hinterherhinken. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben schlichtweg nicht die Investitionen oder wir tätigen schlichtweg nicht die Investitionen, wie sie insbesondere in den USA getätigt werden. Aber die spannende Frage ist, bei wie viel KI brauche ich am Ende für bestimmte Use Cases? Und zwei Gedanken, die ich da im Kopf habe. Das erste ist, dass man für wahrscheinlich, gerade wenn wir in so Richtung Endkundinnen und Endkunden denken, ein schönes Beispiel ist immer, was ich bringe aus der Banking-App. Also ich kann natürlich die KI fragen, oder Online-Banking, die KI fragen, wie hoch sind meine Fixkosten? Und dann fängt ein Sprachmodell an zu rechnen und übrigens wahrscheinlich auch zu fantasieren. Bedeutet im Klartext, ich habe jedes Mal, wenn ich frage, eine leicht andere Antwort. Die Richtung stimmt zwar immer, aber die Antwort ist halt immer leicht anders. Hier würde einfach eine stumpfe Regel gut funktionieren, ja, die einfach ausrechnet, was sind meine Fixkosten, also ein Regelwerk, was immer irgendwie gut greift, was einigermaßen gut aufgestellt ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für agentische Themen. Es muss für bestimmte Dinge, braucht es nicht die allergrößten Modelle. Das ist völliger Quatsch. A, sind sie zu langsam, sie sind zu teuer. Und es ist überhaupt nicht erforderlich. Und die Kunst ist es, im Agent genau die richtigen Modelle für die richtigen Use Cases auszusuchen. Und da kann man natürlich, wenn wir an unsere Backend-Prozesse denken, und auch das ist völlig industrieunabhängig, oder aber auch wenn wir an Lösungen denken, die in Richtung Kundinnen und Kunden gehen, kann man natürlich jetzt schon viel tun, ohne vielleicht die allerbesten Modelle auf die allerbesten Modelle zugreifen zu können, weil sie einfach aus regulatorischen Gründen noch nicht verfügbar sind. Das zweite Gedanke, den ich habe, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen dazu, ist, dass wir natürlich hinterherhinken, was Modelle betrifft, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, die in den USA passieren. Aber insbesondere China macht es ja vor, dass man mit verhältnismäßig kleinem Budget, wie gesagt, verhältnismäßig kleinem Budget, aber auch mit viel Kreativität Modelle baut. Und wenn man sich momentan so ein bisschen durch die Reddit-Foren kämpft, gibt es nicht wenige. Und damit meine ich jetzt Menschen und Experten, anders als ich. Also ich würde mich niemals als Experte bezeichnen, aber wirklich Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als AI-Modelle sich oder nicht AI-Modelle, Sprachmodelle anzuschauen, die sagen, Leute, schaut euch diese Modelle an, wie DeepSeek, wie die Modelle von Alibaba. Das Thema Datenschutz wirklich mal für einen Moment ausklammert. Das sind hervorragend performante und übrigens super günstige Modelle. Und das Einzige, was da immer so das Problem ist, ist natürlich das Thema Datenschutz. Ganz schwierig, glaube ich, wenn man in Richtung China geht, zumindest wenn man europäischen Standard ansetzt. Die Modelle sind gut und sie zeigen halt, dass man mit, wie gesagt, wenn wir nicht wiederholen, mit verhältnismäßig kleinen Aufwand auch Dinge erreichen kann. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns in Europa mehr beschäftigen müssen.
Ja, dann lass uns doch mal einen Schwenk nach Europa machen. Also vielleicht noch so ein bisschen den kleinen Abklatscher hier. Die US-Regierung, haben wir ja gesagt, hebt die Exportbeschränkungen für Mythos und Fable von Anthropic auf. Ne? Das ist ehrlicherweise auch so die große Nachricht im Silicon Valley jetzt gewesen. Wir haben in der letzten Folge sehr ausführlich über das Paper von Judith Dada, die jetzt zu Langdock gewechselt ist, als Co-CEO Europe 2031 gesprochen. Auch hier nochmal, wenn ihr es noch nicht geschaut oder gehört habt bei Spotify oder oder gelesen, kann ich sehr wärmstens empfehlen. Ist ein bisschen dystopisch, ist aber sehr interessant, wenn es darum geht, welche aktuellen Wettbewerbsnachteile wir uns in Deutschland, aber auch in der EU nach und nach schaffen. Und wir erinnern nochmal daran, dass wir der Meinung hier sind, dass KI einfach gar kein Technologiethema mehr ist, sondern mittlerweile ist es Industriepolitik, ist es ganz klar Wirtschaftspolitik. Damit, finde ich, wird es als Klammer auch zur Geopolitik. Allein diese Dynamik, dass die Trump-Regierung der Meinung ist, dass sie nicht nur Anthropic, sondern auch OpenAI jetzt dazu zwingen kann, jedes neue Modell erstmal 3 Wochen plus selbstständig zu testen und dann selbstständig zu entscheiden, auf welche Unternehmen es losgelassen werden darf und welche nicht, zeigt, dass wir als Europa super abhängig von amerikanischer KI-Infrastruktur geworden sind. Das heißt, dieses Thema digitale Souveränität, wo auch jetzt jeder dahergelaufene neue Bundestagsabgeordnete sich halt irgendwie sein LinkedIn bildet, ist einfach kein politisches Schlagwort mehr. Es wird zur strategischen Frage von Deutschland, von Europa, aber auch für jedes einzelne Unternehmen. Und da hat, geile Verbindung jetzt, aber da hat Österreich jetzt gedacht, ha, da machen wir jetzt mal einen richtigen Sack zu. Österreich hat nämlich einen Brief geschrieben an Frau von der Leyen in Brüssel und hat vorgeschlagen, dass wir doch Anthropic, so wie sie sind, aus dem Bullying-Griff des Präsident Trump befreien und nach Europa holen. Und die Idee dahinter ist natürlich toll und nachvollziehbar. Ne? Anthropic hatte durch diese vielen Konflikte mit der US-Regierung ja nicht keine Rechtssicherheit mehr. Und da sagt man, naja, wir in Europa, wir haben ja den richtigen moralischen Kompass, wir haben die besseren Wertnormen, wir gucken unsere Regulatorik an, wir strotzen vor Rechtssicherheit. Und wir haben natürlich, muss man auch fairerweise sagen, nicht nur ein Land, sondern mit ganz vielen europäischen Ländern einen wahnsinnig großen und attraktiven Binnenmarkt. So, kommt doch bitte zu uns, verlegt die gesamte Firma zu uns, wir werden euch nicht so bulligen wie euer Chef dort. Jetzt muss man fairerweise sagen, gute Headline, aber der Vorschlag ist natürlich am eigentlichen Problem komplett vorbeigedacht, um das ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die Anthropics und OpenAIs dieser Welt, die ziehen ja nicht wegen einem moralischen Wertekompass irgendwo hin. Ja, die sind ja sehr bewusst da im Silicon Valley gegründet worden, weil dort ist das Kapital. Und die brauchen jetzt nicht nur irgendwie 2,80 Mark für die nächste Finanzierungsrunde, sondern hier geht es um Milliarden und Billionen. Und habe ich jetzt lange nicht gesehen, dass in Deutschland oder Europa so viel investiert wird. Es geht um Talente. Und jetzt kann man sagen, wir haben auch in Europa gute Talente. Ich glaube, 80% von denen gehen entweder in Silicon Valley oder nach Indien. Zeit. Aber es ist vor allem, und das ist ganz, ganz schlimm, es ist Rechenleistung, es ist Compute, nichts anderes. Weil wenn du als so eine Firma nicht den notwendigen Compute hast, um deine Modelle zu trainieren und dann auch in die Inferenz für deine Kunden und Unternehmenskunden zu gehen, dann kannst du noch so viel Kapital und Talente haben, es bringt dir gar nichts. Und ganz am Ende ist es wie immer Geschwindigkeit. Und jetzt muss man auch sagen, in Europa waren wir nie bekannt dafür, dass wir wahnsinnig mit viel Geschwindigkeit neue Trends und technologische Entwicklung angehen. Wenn wir uns die letzten 3 oder sag mal respektive 5 Jahre anschauen, dann haben wir uns hier selbst abgehängt. Ne? Und das heißt, USA ist meilenweit vor uns. Sie bereiten ihren Börsengang davor, sowohl Anthropic wie auch OpenAI, und sitzt quasi im stärksten Ökosystem der Welt, was KI angeht. Das heißt, warum solltest du es verlassen? Aber die eigentliche Nachricht ist, finde ich, gar nicht der Brief aus Österreich, sondern ich finde es trotzdem, allein, dass wir hier drüber sprechen, das ist doch geil, dass Europa inzwischen offensichtlich erkannt hat, wie abhängig wir geworden sind. Und dass jetzt auch diese kurzfristige Sperrung der leistungsfähigsten Anthropic-Modelle zeigt, dass das Thema digitale Souveränität einfach keine theoretische Debatte mehr ist, sondern es ist anfassbar. Aber ich glaube, wir brauchen weniger Briefe nach Kalifornien oder nach Brüssel, sondern wir brauchen Macher. Wir brauchen jemanden, der anpackt, der sagt, okay, wir brauchen endlich Investitionen in eigene Modelle, in Rechenzentren, in Talente, aber auch in Kapital. Weil diese Souveränität, von der jetzt irgendwie alle ganz fleißig immer sprechen auf LinkedIn, ich auch, die kannst du halt nicht importieren. So, die musst du schaffen.
Nee, und es ist halt auch so ein bisschen, ich meine, du hast es gerade gesagt, ja, also es ist so, es hört sich gut an, alle sagen, ja, genau, das ist auch so, wie wenn wir alle uns die Bundestagsumfragen, die Wahlumfragen anschauen, da sagen auch alle, ja, stimmt, ist blöd, oder die meisten zumindest, was da passiert, aber am Ende geht es natürlich darum, gegen gewisse Dinge halt gegenzusteuern. Und das ist genau der Punkt, was du gerade sagst, ja, wir brauchen Menschen, die rauskommen aus diesem, ja, ist blöd, sondern ins Machen. Und da ist genau nämlich der pärische Gedanke so wichtig. Es ist doch völlig klar, dass ein Land wie Österreich, also nichts gegen euch, liebe Österreicher, aber auch ein Land wie Deutschland, weder das Geld hat, also das Kapital hat, übrigens noch die Energie. Also ist ja nicht nur so, dass uns Computing fehlt im Sinne von Silikon, sondern wir haben schlichtweg nicht die Energie. Also da helfen halt 3 Solarpanel auf dem Dach nicht. Ja, also da brauchst du ein bisschen mehr. Aber aus einer europäischen Sicht heraus müsste man eigentlich versuchen, eine Antwort zu finden. Zu sagen, okay, wir bauen, so ähnlich wie wir das in vielen Dingen ja auch tun. Also im Zahlungsverkehr jetzt so gerade so ein bisschen, aber auch in anderen Bereichen bräuchte es eigentlich eine europäische Antwort, eine gemeinsame Antwort darauf, was gerade da drüben passiert, weil alleine wird es nicht funktionieren.
Ja, das ist also spannend.
Komm, wir machen das.
Gerade Wir machen das. Aus Österreich kommt. Ich glaube, der Christian Stocker, der da jetzt irgendwie Bundeskanzler ist, glaube ich, seit letztem Jahr. Ich weiß nicht, ob der da auch so hardcore reingeht. Das ist ja auch so witzig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich hatte letzte Woche das Vergnügen, Sebastian Kurz kennenzulernen.
War das der mit dieser Affäre? Ach nee, der Sebastian Kurz war dieser junge Kanzler, ne? Der mit der
genau, dieser extrem junge Kanzler. Er hat sich mir vorgestellt als Altbundeskanzler und Jungunternehmer. Das war sehr witzig. Also wir waren auf der gleichen Veranstaltung von Axel Springer in Berlin, wo sonst nur BND, Verfassungsschutz und Generäle geladen war. Frag mich nicht, wie ich dazu komme. Jedenfalls
saß ich
einen halben Tag und irgendwann war es mir ein bisschen zu krass und bin dann an die Bar gegangen und habe mir eine Cola geholt. Und da stand Sebastian Kurz. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Es war wahnsinnig witzig. Wir haben uns dann hingesetzt, haben irgendwie 4 oder 5 Colas zusammen weggeballert und haben über sein neues Unternehmen Dream gesprochen, was er ja in Israel und San Francisco gleichzeitig gegründet hat und jetzt gerade letzte Woche eine Finanzierungsrunde von 250 Millionen in der Series B aufgenommen hat. Mit dem habe ich tatsächlich auch über digitale Souveränität und Priorisierung von Europa gesprochen und sowas und Gesinnung. Ich könnte nicht weiter weg sein, was quasi seine politische Gesinnung ist, aber auf diesen Themen waren wir uns schnell einig und das ist tatsächlich dann auch spannend, wenn so jemand sagt, ich würde so gerne in Europa bauen, mein ganzes, da müsste ich weniger reisen, weniger von meiner Familie weg sein, von meinen Freunden. Es geht nicht. Er meint, es ist einfach nicht möglich, IT-Security-Themen auf AI in Europa halt irgendwie herzustellen. Und er sagt, ihm werden die Türen eingerannt in Israel und San Francisco vom Staat, von großen Partnern aus der Wirtschaft, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Aber er sagt, es ist natürlich alles hart am Wind und das auch muss man auch alles bewerten, regulatorisch und ethisch. Aber er sagt, in Europa kannst du das vergessen. Die Debatte ist immer negativ konnotiert. Deswegen wird er auch da nichts machen. Ne? Spannend.
Die Debatte ist negativ, aber auch man muss natürlich auch ein bisschen sagen, auch die Umsetzung natürlich. Ne? Also wenn du hast gerade eben gesagt, das ganze Thema Regulatorik, der EU AI Act ist halt ein Konstrukt, was im Ergebnis viel zu langsam, also es ist ja schon veraltet, bevor das Ding in der vollen Gänze live gegangen ist. Und das ist halt unser Problem. Das heißt, wir sind zu langsam, selbst regulatorisch auf die Entwicklung zu reagieren.
Sind wir nicht, mein Lieber. Weißt du was? Ich habe eine neue Headline gelesen jetzt. Letzte Woche. Ich zitiere, Deutschland will jetzt offiziell KI-Nation werden. So, jetzt kommst du.
Für kein Interesse Nation.
Nee, KI oder wie, darf ich das sagen? Nee. Doch,
bestimmt.
muss ja nicht sagen, wer oder was, aber wir sind ja sehr stark reguliert, ne, wir als Bank. Und da gibt es so regelmäßige Termine mit den Regulatoren. Und da gibt es immer so große Gruppen, in denen man dann sitzt und sich so selbst erklären muss, Risikomodelle, aber auch tatsächlich Governance-Systeme und so. Und ich habe da so ein bisschen referiert über, wie wir gerade mit künstlicher Intelligenz umgehen und was wir so agentisch machen. Und diese Diskussionen sind dann oft auf Englisch mit so unterschiedlichen Besetzungsgruppen auch. Und dann meinte ein recht einflussreicher Mensch, hey, what is this KI agentic? You need to explain more. So, da hast du dein KI. Egal, ja. Wir wollen KI-Nation werden.
Aber du hast ja was anderes. Also der erste Beweis, genau, ja. Das ist, ja, mach mal weiter.
Weißt du, du unterbrichst mich noch viel holzschnittartiger als jetzt irgendwie GPT Live, habe ich festgestellt. Vielleicht müssen wir demnächst die Podcast-Rollen schärfen. Lass mich jetzt, ich bin hier gerade voll in Rage, denn wir werden KI-Nation, lieber Mike. Die Bundesregierung will ihre KI-Aktivitäten bündeln in einer neuen Taskforce. Dass die uns noch nicht angerufen haben, finde ich eine absolute Frechheit. Hier der klare Aufruf an Friedrich. Wer, wenn nicht wir? Es soll 5 Arbeitsgruppen geben. Arbeitsgruppe Nummer 1. Frontier AI. Jetzt geht's richtig ab, Freunde. Danach kommt KI-Sicherheit, Infrastruktur, Gesellschaft und irgendwas mit Use Cases. Das ist natürlich eine total geile Nachricht. Vielleicht ein bisschen late to the party, aber irgendwas ist ja immer. Die entscheidende Frage ist aber, finde ich, die wir mal irgendwie auch diskutieren müssen, haben die letzten Taskforces, die auch andere Kanzler, die wir schon mal hatten und Regierungen, zum Thema Digitalisierung, Automatisierung und Co., haben die wirklich gefruchtet? Und brauchen wir eine neue Taskforce? Oder brauchen wir eher eine Instanz, die sagt, wir brauchen ein bisschen Umsetzung? Ne? Weil ich glaube, Deutschland hat in den vergangenen Jahren ja viele Strategien geschrieben. Aber jetzt anknüpfend an unser vorheriges Thema. Was fehlt uns? Uns fehlt irgendwie Geschwindigkeit und Mut. Uns fehlen die Rechenzentren. Wir haben keinen Compute in Deutschland. Also ich glaube einfach nicht. Wir haben kein Kapital, zumindest nicht ausreichendes Kapital. Ne? Wenn dann irgendwann wieder jemand kommt und Lars Klingbeil irgendwie 10 Millionen Euro aus den Rippen leiert, dann ist das total nett, aber dafür kannst du dir halt irgendwie einen halben Nvidia-Chip kaufen. Und daraus musst du halt irgendwie skalierbare Anwendungen aus wachstumsstarken Organisationen liefern. Und ein paar von denen gibt es. Ne? Also es gibt Paloa in Berlin, TechTile ist eine agentische Plattform gerade, die auch in Berlin gegründet wurde. Du hast Langdog, wo die Judith Dada jetzt ist, auch das, die gehen vor. Aber auch die sagen selber, wir müssen viel schneller bauen als deutsche Unternehmen. Wir müssen in viel mehr Forschung investieren, die in die Produkte bringen, um überhaupt diese Konsequenz im internationalen Rennen hinzukriegen. Deswegen hoffe ich ganz doll, dass aus dieser Taskforce nicht jetzt irgendwie die nächste PowerPoint-Strategie wird, sondern dass wir wirklich, wie es auch die Judith Dada fordert, quasi dieses neue Operating Model für AI damit so ein bisschen bauen und dann fairerweise als strategische Allianz innerhalb der EU mit vielen anderen tollen Ländern, aber vielleicht sogar auch darüber hinaus aufbauen, um sie dann auch entgegen China und entgegen USA natürlich auch zu setzen, um auch eine strategische Verhandlungsmacht zu haben. Sorry, bisschen in Rage geredet.
Ja, ich sag nur noch ja. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Ja.
Also eingeschlafen.
Aber die Taskforce, also Taskforce, du hast total recht. Also hast so ein bisschen was von Stühlchenkreis. Da haben wir ja jetzt ein paar von gehabt. Und vielleicht, ja, ist doch so. Also mehr, du hast es so schön gesagt, ja. Macher und Macherinnen, wir müssen mehr in die Umsetzung kommen. Wir sind willig. Ja, ruft uns an. Wir machen.
So.
Wir machen das hier Vibe-Coding-mäßig.
Ja, genau. Vibe-Coding. Und noch eine gute Nachricht aus Deutschland. Alter, das reißt überhaupt nicht ab. Wir kriegen jetzt nämlich noch eine KI-Verwaltung. KI-Verwaltung. Das ist zumindest der neue mutige Plan. Es soll eine neue Deutschland-App geben. So. Und die soll Behördengänge deutlich einfacher machen. Das heißt, statt endloser Formulare sollen Bürgerinnen und Bürger künftig aus 3 Wegen wählen können, wenn sie, keine Ahnung, neuen Reisepass, neuen Wohnsitz oder sonst irgendwas beantragen. Ne? Das ist Nummer 1. Nicht mehr dieses Endlosformular als PDF ausdrucken und befüllen, sondern es soll ein vereinfachtes, voll digitales Formular geben. Gleichzeitig soll es einen Chatbot geben, mit dem du entweder dieses Formular befüllen oder einfach nur alles in diesen Chatbot reinballern, dein System mit deiner ID vernetzen und dann füllt der dieses Formular für dich aus. Und jetzt pass auf, geilste Idee ever. Wir wollen einen KI-Avatar. Und der soll dann mit Sprache und irgendwie so einem lustigen Bildchen quasi dich durch deinen gesamten Antrag führen und dir helfen. Und ich glaube, also grundsätzlich ist das natürlich total gut, auch für Minoritäten, die vielleicht des Deutschen nicht perfekt mächtig sind, für einfache Sprache, für Menschen, die vielleicht auch ein bisschen was älter sind, gar nicht mehr unbedingt diese Behördengänge mal machen können. Das heißt, das ist die Idee der Digitalisierung und Automatisierung ist super. Ich glaube, das Problem vieler Verwaltungsprozesse ist ja nicht nur ihre Komplexität, sondern vor allem, dass sich die Verwaltung an ihre Formulare mehr angepasst hat und nicht an die Menschen. So. Ich glaube, hier kann KI echt einen Unterschied machen, weil die diese total komplexe Behördensprache, für die du eigentlich studiert haben musst, in echte Alltagssprache übersetzen kannst. Oder halt, wenn da irgendwie eine total bescheuerte von mir drin ist, weil ich es wieder nicht verstanden habe, was ich da eigentlich reinschreiben soll, dann stellt die KI oder der tolle Avatar mir eine Rückfrage, sie blendet für mich unnötige Felder aus, ne? Bei dir ist es vielleicht relevant irgendwie, ob du schwanger bist, bei mir nicht an der Stelle. Und so kann diese KI quasi schon Fehler während des Ausfüllens erkennen. Und ich finde, das ist, also die eigentliche Innovation ist, wenn ich das abschließen darf, ist, dass KI dann quasi so ein bisschen zwischen Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung vermittelt. Und ich finde, das ist eine gute Idee.
Das ist eine super Idee. Ich bin ein bisschen allerdings zusammengezuckt, als ich die Nachricht dann doch bis zum Ende gelesen habe, denn gebaut wird das Ganze von der Telekom und SAP. Und war ich mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob was so UX und so. Aber ey, ich glaube, da war das nicht das. Waren das nicht die gleichen, die auch die Corona-App gebaut haben? War das nicht auch Telekom, SAP, so Dream Team? Ich weiß es nicht.
Ja, was kann schon passieren? Ist doch gut. Jetzt sei doch nicht so negativ.
Nein, ist super.
So, was hast denn du?
Weiter geht's. Ich habe mal was Schönes. Apple verklagt OpenAI. Endlich. Oder was heißt endlich? Nicht schon wieder. Haben die schon mal?
Nee, stimmt. Die haben sich noch nicht verklagt, ne?
Nee, war was mit Google, glaube ich. Also, was ist passiert? Long story short. Es gibt ja seit vorletztem Jahr schon dieses wunderbare Startup. Süß. Zwischen Sam Altman, also Unternehmen, Sam Altman und Johnny Ive, der ehemalige Chefdesigner, der für Apple ganz, 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 ganz schrecklich viel zusammen mit Steve Jobs designt hat, viele iPhones als auch UX, also die Bedienoberfläche des iPhone OS. Und die beiden machen gemeinsame Sache. Und man weiß nicht so genau, was sie machen, weil das immer noch so ein bisschen, die haben so ein bisschen was angedeutet, es soll auf jeden Fall ein Hardware-Device geben. So, damit aber nicht genug. Jetzt sind noch zwei weitere Hochkaräter, schon ein bisschen länger her, von Apple zu OpenAI gewechselt, und zwar Tang Tan, das ist der heutige Hardware-Chef von OpenAI. Er war vorher 20 Jahre bei Apple und hat dort unter anderem mit an der Apple Watch gearbeitet, also kennt sich auch so ein bisschen. Der andere Mitarbeiter ist Chang Liu, ehemaliger Elektroingenieur. Es ist Folgendes passiert, Apple ist nach dem Weggang aufgefallen, so zumindest der Bericht, dass beide nicht nur einfach weggegangen sind, das passiert, viel Geld wahrscheinlich, sondern auch ein bisschen was mitgenommen haben. Und zwar nicht nur das, was sie im Kopf hatten, sondern auch Händlerlisten und vielleicht prototypische Unterlagen. Man weiß es nicht genau, es sollen auf jeden Fall interne Dateien heruntergeladen und Lieferantendaten mitgenommen worden. Das ist natürlich schon dann ein bisschen etwas härterer Tobak, beiden, was da passiert. Nichtsdestotrotz zeigt es einmal mehr, OpenAI nimmt das Thema Hardware augenscheinlich sehr, sehr ernst. Und für Apple sicherlich keine so super coole Entwicklung.
Nee, irgendwie nicht.
Oh, fertig. Und du?
Ich guck gerade. Gestern haben wir noch andere schlaue Sachen erzählt. Ich glaube, eine Sache, die ich gerne noch sagen würde, ist, was Estland gerade so treibt. Genau, also ich meine, Estland ist ja dafür bekannt, dass es wahnsinnig digital ist, gerade was Verwaltungsakte, Prozesse etc. halt irgendwie angeht. Es ist eigentlich eine kleine Meldung, aber ich finde, es könnte ein ganz großer Schritt für Agentic AI und das ganze Thema Autorisierung und Mandatierung sein. Ne? Warum ist das spannend? Heute arbeiten AI-Agents ja oft mit den Zugangsdaten ihres Besitzers. Also die haben ja im Zweifel genau die gleichen Rechte wie der Mensch. Das haben Mike und ich immer mal wieder in den letzten Wochen aufgedröselt hier, als wir über unsere kleinen Experimentierbaukästen gesprochen haben, wo wir uns im E-Commerce Sachen bestellt haben. Ich habe mir mal Schuhe bestellt und habe mir so über Stripe so ein kleines Payment-Protokoll quasi agentic zusammengeschustert. Seitdem habe ich ehrlicherweise das nie mehr gemacht. Das hat sich ein bisschen jetzt geändert, weil das Thema Autorisierung so schwer ist. Aber dass mein AI-Agent quasi exakt mit meinen Zugangsdaten operiert, ist natürlich juristisch sehr fragwürdig und auch ehrlicherweise ziemlich gefährlich, denn mein Agent könnte versehentlich meine Daten, könnte Geld ausgeben, für was er nicht mandatiert ist. Er könnte aber auch vertrauliche Informationen einfach auch weitergeben. Und Estland hat jetzt eine neue Idee und ich finde die ziemlich elegant, zumindest im Aufsatz, denn die sagen ganz klar, nicht der Mensch weist sich durch seine deutliche Identität aus, sondern der Agent selbst. Und dieser Agent bekommt dann quasi ganz genau definierte Rechte. Ne? Er kann dann zum Beispiel du kannst dann Rechte vergeben von Anfang an, welche Daten darf er lesen, auf welche Daten darf er zugreifen, welche Daten darf er verändern, aber explizit nicht löschen. Welche Dokumente darf er vielleicht erstellen aus meinen entsprechenden Anweisungen heraus oder selbstständig? Er darf sie aber nicht versenden. Oder welche darf er versenden? Welche brauchen meinen menschlichen Klick als Human in the Loop? Und vor allem natürlich das Thema dann auch Mandatierung hinsichtlich des Maximalbetrages. Ich hatte damals erzählt, musste mir relativ schwierig dann per Prompt diese 120 Euro Maximalbetrag aus dem RIP lernen. Und ich habe dafür so eine virtuelle Visa-Wegschmeißkreditkarte gewählt.
Wegschmerzkarte.
Genau, naja, ich hatte schon so ein bisschen Schiss, ne, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein Sammlermodell gefunden wird, was dann irgendwie $5,000 kostet, so flink, ist die Karte einmal weg. Aber ich habe auch quasi nur von hinten über ein Konto mandatiert, wo auch nur 150 Euro oder irgendwie sowas lagen. So, wichtig ist aber auch, dass quasi keine größeren Transaktionen freigegeben werden dürfen. Und das ist so eines der wichtigsten Entwicklungen rund um Agentic AI, wie ich finde, weil wenn zukünftig Milliarden und Abermilliarden digitale Agenten eigenständig handeln, entscheiden und einkaufen, dann brauchen wir genau das Gleiche, was wir in der analogen Welt haben. Wir brauchen eine eindeutige Identität, wir brauchen ganz klare Berechtigungsstruktur und wir brauchen vor allem eine klare Verantwortlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass Agenten nicht nur die Intelligenz brauchen, sie brauchen auch diesen digitalen Pass oder Ausweis. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten sehen, dass das nach und nach eingeführt wird, müssen natürlich die großen Agentenhersteller auch umarmen und einführen. Und ich glaube, dann werden wir ganz selbstverständlich darüber sprechen, dass mein Bot-Army vielleicht eine ganz andere Identität hat als deine.
Ja, und das ist ein super wichtiges Thema. Auch da haben wir in der Vergangenheit ganz oft drüber gesprochen. Es gibt ja das World-Projekt von OpenAI, da geht es ja ebenfalls um das Thema ID oder da geht es um die eigene Identität zu digitalisieren, also weniger der Identität des Agents. Nichtsdestotrotz hängt das ja sehr nah beieinander. Und eine Entwicklung, die Anfang 2027 live gehen wird, nämlich die Eudi Wallet als europäische Lösung, digitale Lösung. Und was ich gerade an der europäischen Lösung so schade finde, ist, dass man das ganze Thema AI augenscheinlich, zumindest so wie ich es wahrnehme, noch nicht so richtig mitdenkt. Weil damit kannst du natürlich im Prinzip auch eine ganze Menge lösen. Ja, also wenn du, auf der einen Seite haben wir natürlich beim Thema AI unterschiedlichste Problemfelder. Wir haben das ganze Thema AI Content, der generiert wird, von dem man nicht mehr weiß, kommt der wirklich von Sascha oder ist jetzt irgendwo ein Bot, der bei LinkedIn unterwegs ist. Und da kann natürlich so eine Identität helfen, weil man sagt, okay, ich stehe dafür gerade, weil es eben in meinem Auftrag, in meiner Mandatierung erfolgt ist. Und was du gerade gesagt hast, ist natürlich total wichtig, wenn es da Agentic nicht nur Commerce, also das ist so das Übliche, was wir immer wieder hören, sondern auch Agentic Banking, Agentic AI im Generellen. Da braucht es diese Mandatierung und da finde ich Estland mal wieder, ja, es ist so ein bisschen Gallien in Europa, relativ weit, ja, so groß sind die, glaube ich, gar nicht, aber sehr, sehr weit vorne dran, wenn es um das Thema Digitalisierung geht und sehr mutig und wie immer sehr richtig.
Es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Mal gucken, was sie daraus machen.
Ich habe noch ein Ding, bevor wir langsam aber sicher zum Ende übergehen. Gestern hat einen Handelsblattartikel über den Klee gelobt. Ja, ich mache es jetzt nicht wieder. Ich gestehe, ich habe ihn nochmal neu gelesen. Und er ist okay, ja, den verlinken wir. Weil wir aber AI in Finance sind, ist es immer sinnvoll, so 2, 3 Finance-Thema zu haben. Und in diesem Handelsblattartikel geht es um das Thema, wie Banken sich neu aufstellen sollten. So 8 Thesen, was passieren wird. Wir verlinken ihn, gehen nicht so sehr auf die 8 Thesen ein, weil, Spoiler, habt ihr von uns schon ein paar Mal gehört. Aber es gibt noch eine schöne Meldung, Sascha. Und da habe ich gedacht, da könntest du ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, Visa hat auf dem Visa Payments Forum in Paris einen weiteren Schritt in Richtung KI-gestützte Online-Käufe vorgestellt. Und da haben nämlich KI-Agenten augenscheinlich zum ersten Mal in Europa ein bisschen was gekauft. Mit involviert war unter anderem, ich muss nachlesen, welcher Online-Shop war am Start. Ich komme gerade nicht drauf. Ach so, oder doch? Nee, komme ich nicht. Ihr wart auch mit am Start von der DKB.
Ja, es sind verschiedene Shops tatsächlich dabei. Ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht, welche.
Last Minute, jetzt haben wir es. Last Minute und Brick Depot kenne ich nicht.
Genau, es ist so ein bisschen das, was wir über, also was wir immer mal wieder gesagt haben, also Visa bringt quasi KI-Agenten in den Online-Handel und hat erstmals in Europa so, also wirklich echte Online-Käufe auf regulären Händler und Webseiten durchführen lassen. Ne? Und die Agenten suchen quasi die Produkte aus, bereiten den Kauf entsprechend vor und können im Ausnahmefällen dann auch diesen Kauf tätigen. Das, was wir versuchen, uns so ein bisschen zusammenzuhacken, ist jetzt quasi auch sauber, regulatorisch und vor allem haftungsseitig möglich. Das heißt, ne, die wichtigsten Punkte sind, die KI kauft für dich ein. Das heißt, der Agent recherchiert die Produkte, er vergleicht Angebote, macht vielleicht irgendwas, was nachhaltig ist, führt dann den Kaufprozess innerhalb von diesen sehr klar definierten Nutzerregeln dann aus. Der Mensch bleibt hier immer in Kontrolle. Das heißt, die finale Zahlung muss weiterhin vom Karteninhaber dann autorisiert werden. Das ist so ein bisschen anders, als was ich gemacht habe. Das heißt, der sagt dann, hey, lieber Mike, ich habe halt irgendwie hier deine tolle neue Happy gefunden. Klick doch nochmal hier drauf, um zu verifizieren, dass das ist, was du willst. Dann führe ich den Kauf durch. Und dahinter liegt jetzt diese sogenannte Visa Intelligent Commerce Plattform, genau, WIC nennt sich das. Und die nutzt dann so eine biometrische Passkey, also eine Art Passwort, und erfüllt damit alle europäischen Anforderungen für diese sogenannte starke Kundenauthentifizierung, SCA, für alle, die nicht ganz so nerdig unterwegs sind wie wir. Alles von damals noch aus der guten alten PSD2-Regulatorik. Und was Visa damit schafft, und das ist so ganz spannend, und deswegen sind wir auch mit dabei als DKB, es ist so ein offenes Ökosystem. Ja, das heißt, Händler können jetzt verifizierte KI-Agenten über so ein Trusted Agent-Protokoll erkennen. Wir können deren Zugriffsrechte steuern und können damit quasi jeden Bezahlvorgang API-fähig und aber auch agentenfähig machen. Gab noch ein paar andere Banken, die dabei sind. ING, Barclays, Revolut, glaube ich, auch. Klarna auch, genau. Und ich glaube, was wir hier sehen...
Die S-Payment auch.
Wie bitte?
Die S-Payment war auch mit am Start.
Das habe ich gar nicht gesehen. Toll. Schön, es tut mir leid, das wollte ich gar nicht bashen. Es ist ein interessantes Thema einfach. Mastercard beschäftigt sich damit auch. Visa waren jetzt die Ersten, die es rausgebracht haben. Man muss schon sagen, vielleicht bin ich da immer ein bisschen allein oder wir beide, aber ich glaube, AI unterstützt künftig nicht mehr nur bei Produktsuche, so wie es jetzt ist, sondern ich glaube, sie übernimmt nachhaltig den gesamten Kaufprozess bis hin zur Autorisierung und wahrscheinlich sogar darüber hinaus bis ins Fulfillment. Das heißt, für Banken eröffnet das natürlich auch Chancen, sich als vertrauenswürdige Infrastruktur für agentisches Bezahlen beim Kunden zu positionieren. Und ich glaube, genau diese Differenzierung verlagert sich dabei auf Vertrauen, auf Sicherheit und auf nahtlose Integration in KI oder Ökosysteme, weil das, was ich da gemacht habe, ist halt zusammengeklickter Müll, der irgendwann einfach, also wenn da irgendein Problem mit einem Chargeback oder sonst irgendwas gewesen wäre, dann hätte ich haftungsseitig ein Problem gehabt. Jetzt kann ich als Konsument sagen, ich gehe über den Shop meines Vertrauens, vielleicht sogar über mein ChatGPT in den Shop meines Vertrauens und an alles ist gedacht, so wie wenn ich jetzt einen Amazon-Kauf machen würde, da ist halt irgendwie das Thema Haftung dabei, das ist das Thema Fulfillment, Chargebacks, wenn mir das Produkt nicht gefällt, da sind Rückabwicklungssachen mit dabei. Und ich finde, das ist wichtig, weil dieser Trust-Layer, alles was Sicherheit ist und Vertrauen, ist absolut der Anker von all diesen Themen oder die Basis vielmehr. Und ich glaube, das hat Visa jetzt geschafft. Also ich muss auch sagen, es ist echt sexy, der Prozess. Probiert's mal aus.
Cool. So, wir sind am Ende, glaube ich. Wir haben eine Stunde drüber. Ne?
Hast du aufgenommen?
Klappt heute. Weiß ich noch nicht, sehen wir gleich. Ihr Lieben, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, schön, dass ihr bis hierhin über eine Stunde mit allen Ams und Hms, vielleicht passen wir ja dann doch auf die Stunde. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr so lange zugehört habt. Wenn ihr Kritik habt, immer raus damit. Ihr schreibt uns gerne an über die Kanäle, die ihr kennt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen. Danke, lieber Sascha. Es war eine Freude, zum zweiten Mal mit dir den gleichen Podcast nochmal aufzunehmen. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine tolle Woche, zu warm werden, und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Ciao.